Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Wenn mein Gast heute alle ihre Bücher in eine Reihe stellen würde, dann wäre die Bücherschlange 500 Kilometer lang oder wahrscheinlich noch länger. Diese eindrucksvolle Zahl habe ich in Selbstbeschreibung der Berliner Staatsbibliothek gelesen. Und Barbara Schneider-Kempf ist ihre Generaldirektorin. Schönen guten Tag,
Frau Schneider-Kempf. Guten Tag.
500 Kilometer? Haben Sie es schon mal versucht?
Nein, natürlich nicht. Dahinter stecken ja die 12 Millionen Bände. Und ich finde die Zahl jetzt auch beeindruckend, wenn ich sie so höre.
Haben Sie welche in Ihren Büros oder dürfen Sie manchmal diese Bücher auch anfassen? Haben Sie tatsächlich einen Bezug zu diesen Büchern?
Da müsste man jetzt oder muss man differenzieren. Natürlich dürfte ich Bücher anfassen, aber auch nicht alle. Denn wir haben ja auch sehr schützenswerte Bücher, sehr wertvolle Bücher und ein normales, ausleihbares Buch könnte ich natürlich anfassen. Aber das soll ich ja eigentlich nicht. Das sollen ja unsere Benutzerinnen und Benutzer.
Und trotzdem, welches würden Sie denn gerne, wenn Sie dürften?
Ja, das dürfte ich vielleicht sogar tatsächlich anfassen. Wir haben ja vor 5 Jahren circa die so vielleicht zu bezeichnende Jahrhunderterwerbung gemacht. Das sind die Reisetagebücher von Alexander von Humboldt. Und die sind natürlich besonders zu schützen. Das heißt, sie werden selten gezeigt. Das heißt aber nicht, dass man sie nun überhaupt nicht mal kurz anfassen darf.
Barbara Schneider-Kempf, Generaldirektorin der Berliner Staatsbibliothek, der Stabi. Und für alle Nicht-Berliner, Stabi sind 2 Stabis, 2 Staatsbibliotheken unter dem Dach des preußischen Kulturbesitzes. Einmal unter den Linden, das alte Haus, und in der Potsdamer Straße ein, ja, Neubau ist jetzt auch verkehrt, der ist aus den 70ern, das moderne Bücherschiff von Hans Scharoun. Ich glaube, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr, rund 15 Jahre oder so. Ist immer noch so modern? Sie sind da ja ab und zu.
Also es ist natürlich klassisch inzwischen. Es ist eine Ikone der modernen Architektur. Und vom Bauzustand her ist es allerdings so, dass wir inzwischen kurz, 3 Jahre circa, vor einer Grundinstandsetzung stehen. Die Erklärung dafür ist, dass Hans Scharoun so genial seine Architektur war und immer noch ist, schon experimentell gearbeitet hat. Also er hat Baustoffe eingesetzt auf eine Art und Weise, die neu war. Das wiederum führt doch dazu, dass das Gebäude an vielen Stellen, insbesondere was die Technik angeht, einfach an dem Punkt ist, wo es saniert werden muss.
Und das andere Gebäude ist nun gerade, da kann man nicht saniert sagen, das ist schon viel mehr als saniert, das große Gebäude der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin-Mitte.
Das Gebäude ist tatsächlich saniert worden über einen langen Zeitraum, da kommen wir bald an die 15 Jahre, aber immer bei laufendem Betrieb. Und das ist mir sehr wichtig zu sagen, weil es zeigt, dass wir einerseits ermöglicht haben, das Gebäude zu benutzen. Auf der anderen Seite war es natürlich eine Riesenbelastung für unsere Mitarbeiterinnen und selbstverständlich auch für die Besucher.
Und von außen hat man eigentlich vor allem nur Baucontainer gesehen, ja, wenn man da vorbeigefahren ist. Wenn Sie diese beiden ja so unterschiedlichen Bibliotheken jetzt mal vor Ihren Augen haben, Sie fahren ja auch, Ihr Büro ist einmal dort, einmal dort. Sie wechseln ständig, weil Sie ja für beide Häuser die Generaldirektorin sind. Haben Sie eine Lieblingsbibliothek? Darf ich Sie das fragen?
Das dürfen Sie insofern fragen, als ich ja Architektur studiert habe und auch zu Ende studiert habe, bevor ich in den Bibliotheksdienst, wie das so schön heißt, eingetreten bin. Und von daher mag man mir nachsehen, dass ich mit der Architektur von Hans Scharoun vertrauter bin. Auf der anderen Seite ist natürlich zu sagen, dass unter den Linden durch die Sanierung bzw. den Neubauanteil, das ist der Lesesaal, doch der Architekt H.G. Merz einen ganz modernen Akzent gesetzt hat.
Jetzt könnte ich also mit der Architektin quasi hier weiterreden über die Architektur, aber ich glaube, wir nehmen doch die Kreuzung in die andere Richtung, ja, und bleiben bei den Büchern. Die Staatsbibliothek ist gegründet worden 1600. 61, und zwar, weil der damalige große Kurfürst selber seine Bücher auch unterbringen wollte. Gibt es davon noch welche im Besitz?
Ja. Also das ist der sogenannte Gründungsbestand, unsere Gutenberg-Bibel. Also ein Buch, man könnte genauer sagen, eine Inkunabel, also ein Wiegendruck. Man spricht von Wiegendruck zwischen 1650 und 1700, weil es ein schönes Bild ist, der Buchdruck noch in der Wiege lag. Und sind wir im Besitz einer Gutenberg-Bibel. Und die ist auch besonders schön, die ist ausgesprochen schön illuminiert, auf Pergament gedruckt. Mhm. Da sind wir schon mal bei einer Besonderheit. Und das ist zum Beispiel Teil des Gründungsbestands.
Ansonsten ist ja ganz viel durch Krieg und Teilung ja auch dauerhaft verloren gegangen. Aber sie haben auch noch sehr viele Schätze.
Natürlich gibt es Bücher aus der Staatsbibliothek, die wirklich verloren im Sinne von zerstört sind. Ansonsten muss man aber ein bisschen unterscheiden. Die Staatsbibliothek hat ab 1941 ausgelagert. Und zwar an circa 30 Orte. Davon lagen 10 oder 11 in Schlesien, damals Deutsches Reich. Alles, was sich da befand, ist heute in Krakau in der Universitätsbibliothek der Jagiellonen-Universität. Das ist also nicht zerstört. Das ist da.
Das ist da, ja.
Das ist kriegsbedingt verlagert, wie wir sagen. Und dann gibt es die Bücher oder die Objekte, sage ich jetzt mal, die nach Russland verbracht wurden, wo wir von vielen, aber auch nicht von allen, wissen, wo sie sich heute befinden. Und dann gibt es diese Lücke, wo man sagen kann, da wissen wir einfach nicht, ob sie noch existieren oder nicht. Und wenn Sie jetzt nach den Schätzen fragen, dann komme ich halt immer schnell auf die Schätze, die in der Musikabteilung bewahrt werden. Und da sind wir ja völlig konkurrenzlos, wenn ich das so ausdrücken darf, bei Johann Sebastian Bach. Wir bewahren über 80% aller Handschriften von ihm, die es noch gibt. Und von Mozart sämtliche sogenannte Meisteropern, bis auf den Don Giovanni, der ist in der Bibliothek Nationale in Paris, oder Beethoven, Beethovens 9., aber auch weitere Sinfonien.
Ist ja auch interessant, warum ist eigentlich Mozart vor allem hier und nicht in Wien beispielsweise?
Ja, das können Sie aber auch,
oder in Salzburg.
Das können Sie auch fragen, wenn wir über Bach reden, warum nicht in Leipzig so ungefähr? Ja, das ist die kluge Ankaufspolitik, nenne ich es jetzt mal, unserer Vorgänger.
Wo wir gerade das Stichwort Ankaufspolitik, ich meine, das ist ja jetzt 500 Kilometer Buch, kommt ja nicht zustande nur aus den Altbeständen. Was wird heutzutage gekauft?
Also wir haben ein Profil, das besagt, dass wir den Schwerpunkt Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaft haben. Man könnte es jetzt auch umdrehen und sagen, was sammeln wir nicht? Aktuelle Technikliteratur und Naturwissenschaften. Die haben wir aber im Altbestand.
Weil das Motto heißt ja für Forschung und
für
Kultur.
Für Forschung und Kultur, ja, aber
das Motto der Gesamtstaatsbibliothek.
Genau. Es ist natürlich heute so, dass es kaum noch möglich ist, zum Beispiel aus finanziellen Gründen, dass eine Bibliothek wirklich universal sammelt. Und deswegen ist vor einigen Jahren von mir durchaus die Entscheidung gefällt worden, dass wir dieses klare Profil haben. Aber wie gesagt, der Altbestand wird ja auch manchmal noch ergänzt. Und dann kann es doch wieder ein naturwissenschaftliches Buch sein.
Schade, dass wir nur Radio sind, sonst könnten jetzt die Hörer sehen, wie stolz sie oft sind, wenn sie von ihren Büchern erzählen. Barbara Schneider-Kempf ist die erste Frau, die die Staatsbibliothek zu Berlin in ihrer langen Geschichte geleitet hat. Und wie lang die Geschichte ist, haben wir ja eben gehört, geht ins 17. Jahrhundert. In ihrer Antrittsrede 2004, Frau Schneider-Kempf, haben Sie sich selber einen pragmatischen Menschen genannt. Ist Pragmatismus besonders wichtig als Frau in diesem Amt?
Ich finde ja. Das ist jedenfalls meine persönliche Sicht auf die Dinge. Man könnte es auch noch ein bisschen anders ausdrücken, würde ich auch gerne. Ich finde es wahnsinnig wichtig, den Sinn für das Machbare zu haben. Vielleicht engt man sich ein, Kann sein, dass man das so sieht. Aber ich würde sagen, auf lange Sicht kommt man damit weiter. Mhm. Sind dann vielleicht manchmal nicht so die Riesenschritte, sondern kleinere, aber die führen ja auch zum Ziel.
Ist das sowas, wie Sie eben vorhin schon angedeutet haben, eben, dass man zum Beispiel nicht mehr in Richtung Naturwissenschaften kauft und so solche Entscheidungen, also dass man einfach so pragmatisch sagen muss, wir können nicht alles haben.
Genau, das ist sogar ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil man das natürlich gerne will. Man will alles kaufen. Nur gerade die Literatur, das sind ja heutzutage keine, gerade in Naturwissenschaften keine Bücher mehr. Also die naturwissenschaftlichen Zeitschriften, die sind schon mindestens 10, 15 Jahre ganz überwiegend nur online verfügbar. Aber die kosten trotzdem sehr viel Geld.
Ja.
Und da kommt man halt an den Punkt zu sagen, entweder oder.
Also pragmatisch haben wir das eine. Waren Sie ein Bücherwurm in Ihrer Kindheit?
Also ich würde sagen normal. Normal. Also Mädchen lesen mehr als Jungs. Liest man immer wieder, wird vielleicht.
Und bei Ihnen hat sich das bestätigt in der Familie?
Ja.
Sie sind 1954 in Trier geboren. War Kultur in Ihrem Elternhaus sehr?
Ja, insofern, als mein Vater Architekt war, man sagt ja auch Baukultur, insofern ist da die Verbindung schnell gefunden.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben anfangs Architektur studiert, oder nicht anfangs, Sie haben fertig studiert. Hatte das mit Ihrem Vater zu tun?
Ja.
Wollten Sie in seine Fußstapfen, oder?
Ja, das wusste ich nicht so genau. Es war einfach naheliegend, weil das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass man nach dem Abitur nicht so richtig weiß, was man machen soll. Und dann ergab sich das. Im Verlauf des Studiums habe ich allerdings festgestellt, dass das nicht unbedingt mein Lebensberufsweg sein muss.
War das schwierig, das festzustellen? War das so ein bisschen so wie so ein Scheitern oder so?
Nicht wirklich. Es hat natürlich bei meinem Vater, der ein gutgehendes Architekturbüro in Trier hatte, keine Freude hervorgebracht.
Hatte sie schon als Nachfolgerin sozusagen.
Ja. Aber ich habe, nein, ein Gefühl des Scheiterns hatte ich dabei überhaupt nicht. Eher so ein Gefühl des Risikos. Geht das gut?
Wussten Sie denn, wo es hingehen soll?
Auch da Schritt für Schritt. Also erst so ein Interesse an Berufen, wie Sie einen ausüben.
Journalismus war
Journalismus
also
oder Schreiben über Architektur, Schreiben. Ich habe dann wahrscheinlich auch mit klarem Blick meine Fähigkeiten da nicht überschätzt. Habe dann in dem Umfeld mehr intuitiv weitergesucht. Und dann gibt es halt so diese berühmten Zufälle im Leben, dass mein Vater einen Freund hatte, der damals die wissenschaftliche Stadtbibliothek in Trier leitete. Und über den erfuhr ich überhaupt, dass es sowas gibt wie einen Weg in die Bibliothek, der voraussetzt ein abgeschlossenes Studium. Wobei das Verrückte halt ist, es ist egal welches.
Es muss nicht Literaturwissenschaft oder Germanistik sein.
Nein, es muss auch nicht Geschichte sein oder sowas.
Sondern kann auch Architektur
sein. Es kann auch Architektur sein. Und da habe ich mir das dann so zusammengebastelt. Und was ich eben mit Risiko beschrieben habe, da möchte ich noch mal kurz zu sagen, da waren die ersten Jahre, die ich in der Universitätsbibliothek Hannover verbracht habe, die waren halt total wichtig.
Warum waren die
Weil
wichtig?
Weil es war so ein Test, ob ich mich, ich sag's mal ganz einfach, ob ich mich in dieser Umgebung wohlfühle, der neuen und ob ich da gerne arbeite. Und das war in Hannover vom ersten Tag an gegeben.
Das war eine Spezialbibliothek, das war, glaube ich, auch Architektur.
Das war
eine
Architekturbibliothek. Ja, das war natürlich das große Glück. Ja. Und da habe ich halt Bücher kaufen können. Damals gab es ja wirklich nur Bücher.
Es gab auch viel Geld.
Und es gab viel Geld in dieser Bibliothek. Also das gelang
paradiesisch
einfach
sozusagen. Was ist Ihnen wichtig an Bibliothek?
An Bibliothek sind mir zwei Dinge vorrangig wichtig. Einmal der Aufbau einer Sammlung. Also wir sagen, das hört sich ein bisschen spröde an, Bestandsaufbau. Das muss, weiß Gott, nicht nur das Buch sein. Das ist natürlich auch die elektronische Zeitschrift oder die Datenbank oder was auch immer. Daraus wird dann die Bibliothek.
Und der zweite Aspekt?
Der zweite Aspekt ist die Vermittlung. Dies nach außen vermitteln, nach außen wohlbemerkt, dessen, was eine Bibliothek hat. Und da sind in der Tat inzwischen viele neue Möglichkeiten über die digitale Transformation gegeben. Aber man kann das auch ganz rudimentär betrachten, wenn wir jetzt mal kurz wieder in die analoge Welt zurückgehen, dann ist der oder diejenige, die so ein Fach vertritt, wie ich das mal am Anfang gemacht habe, und die Kollegen gibt es ja in jeder Bibliothek, dann ist da wirklich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es bekannt ist, dass die Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger, das müssen nicht nur Wissenschaftler sein, eine Kenntnis haben.
Ihren Weg zur Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin beschreibt Barbara Schneider-Kempf auch als einen Weg von West nach Ost. Wir haben Sie ja eben gerade noch von Hannover erzählen hören, in Trier geboren. Da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter Richtung Osten gegangen. Und ein weiterer, sehr wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg nach Berlin ist Potsdam. Sie haben beim Neuaufbau der ehemaligen Unibibliothek geholfen oder die mit in die Wege geleitet. Das war 1992. Wie kam die Westlerin da zurecht?
Gut, aber nicht einfach so gut, sondern das war schon wichtig, dabei sehr bewusst zu sein. Heute würde man sagen achtsam, das Wort war damals noch nicht so sehr en vogue. Die Situation in Potsdam war ja, dass es sowohl für die Universität als auch für die Bibliothek drei Vorgängereinrichtungen gab. Das war die Pädagogische Hochschule Karl Liebknecht am Neuen Palais in Potsdam. Das war die sogenannte Stasi-Hochschule in Golm. Das ist ein kleiner Ort, auch ganz nah an Potsdam, ist Teil von Potsdam inzwischen. Und die Hochschule für Recht und Verwaltung in Babelsberg. Mhm. Und das wurde dann zusammengeführt. Auch als Bibliothek, da gab es überall Bibliotheken, kleinere Bibliotheken, sowohl was den Bestand als auch was die Mitarbeiterzahl anging. Und ich denke, es hat sehr geholfen, dass es eine grundsätzliche Aufbruchstimmung gab. Mhm.
Also, aber ich finde, es klingt schon, allein wenn Sie die vorausgehenden Institutionen nennen, klingt schon nach einer nicht ganz einfachen Aufgabe. Wie gut kannten Sie sich aus im Osten? Ich meine jetzt auch mentalitätsmäßig.
Überhaupt nicht. Meine Familie hat keinerlei Kontakt gehabt. Und Trier ist
weit weg.
Weit weg. Mhm. Richtig weit weg.
Wobei Karl Marx, also naja, nur gut,
ja,
aber
gut,
das ist eine andere Verbindung.
Das ist aber auch das Einzige. Ja. Da bin ich auch immer gut angekommen mit damit.
Ja?
Wenn ich gesagt habe, Trier, dann kam gleich Karl Marx.
Okay. Gut, also da war schon mal ein Anknüpfungspunkt.
Und man kann jetzt natürlich darüber nachdenken, ob besondere Kenntnisse der Mentalität ein Vorteil oder ein Nachteil sind. Ich war, wenn man es positiv ausdrücken will, völlig unbelastet und auch deswegen vielleicht unvoreingenommen.
Waren Sie auch neugierig?
Ja,
weil
unbedingt.
Weil ich finde, das ist nämlich tatsächlich, vergisst man so oft, also unbelastet und voreingenommen, aber man will ja auch, die Menschen sind da und interessiert man sich für sie und ihre Belange?
Ja, unbedingt, wobei ich nie versucht habe, in jemanden zu dringen, also ich bin da zurückhaltend aufgetreten und das war, glaube ich, auch gut.
Denn Sie haben ja gesagt, es war ein guter Weg, aber nicht voraussetzungslos gut.
Nein, es war vor allen Dingen eine Situation, wo 92 ja tatsächlich in der Universität auch noch viel insofern im Umbruch war, als nicht alle bleiben konnten. Mhm. Das traf auf die Bibliothek in geringem Maße zu. Um genau zu sein, waren es zwei Mitarbeiterpersonen, die dann tatsächlich gehen mussten. Aber darüber hinaus, da komme ich noch mal zurück an den Punkt, was halt so gut ist, als ich da hinkam, waren es ungefähr 60 Mitarbeiter. Und dann wurde viel, viel, viel eingestellt. Nachher waren wir über 100. Mhm. Und das Ja, das ist so nach vorne gerichtet.
Und gehen mussten aufgrund von Stasi-Überprüfungen
ja,
gehen
ja,
mussten.
Ja, falsche Angaben.
Wie nehmen Sie jetzt im Jahr 30 der Wiedervereinigung Deutschland wahr? Sie haben da ja jetzt nun einige Erfahrung auch in solchen Prozessen. Was ist versäumt, wenn ich das jetzt frage? Dann haben wir noch 3 Stunden zu reden wahrscheinlich.
Also ich denke, es ist schwierig, und um nicht zu, also mir unmöglich zu sagen, aufs Ganze gesehen ist das und das und das schiefgegangen oder das und das und das toll gelaufen. Wenn man punktuell guckt, ist doch viel auch sehr gut gelaufen. Und das wiederum hängt von den Gegebenheiten ab, so wie sie in einer besonderen Situation waren. Mhm. Und in Potsdam war vieles halt so angelegt, dass es gut ging.
War denn der Aufbruch, den Sie beschrieben haben und die vielen Neueinstellungen, also das waren jetzt nicht nur rein Leute aus dem Westen, die dann eingestellt
überhaupt
wurden?
Überhaupt nicht.
Weil das sind ja wahrscheinlich dann doch vielfach so Fehler gewesen, die man begangen hat.
In der Bibliothek überhaupt nicht. Als ich da nach 10 Jahren gegangen bin, da waren, wenn man es hochnimmt, sagen wir mal von 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, waren vielleicht 5, 6 aus dem Westen. Und die kamen dann aus Berlin. Also das war auf die Universität betrachtet, sah es natürlich anders aus.
Ja, da hat die Bibliothek dann vielleicht einen anderen Weg gewählt. Sie sind 2002 dann zur Staatsbibliothek nach Berlin gewechselt. Und da haben Sie dann wieder in der Zusammenführung gearbeitet. Denn da musste nach wie vor der Ost-Berliner und der West-Berliner Teil zusammengeführt werden. Das heißt also unter den Linden und eben Potsdamer Straße, also am Potsdamer Platz. Wenn man da ein gemeinsames Konzept erarbeitet, dann hätte man ja sagen können, alles, was bis 45 war, bleibt im Osten und alle Bücher nach 45 gehen beispielsweise an den Potsdamer Platz oder irgendwie so ein Konzept oder einen Neubau zum Beispiel, ein gemeinsames Haus. Vor solchen Schritten standen Sie ja wahrscheinlich.
Da stand die Bibliothek nicht mehr.
Sie waren weiter. Die Entscheidung mussten Sie nicht
treffen.
Sie sind
ja nun mal 10 Jahre mehr. Ja. Und das, was Sie jetzt kurz angesprochen worden ist, nach meiner Kenntnis alles erwogen worden. Also ein Neubau irgendwo draußen, der groß genug wäre für beide Bibliotheken, das wäre schon mal ein Angehen gewesen.
Und dann erstmal Platz finden müssen, ne?
Ja, man hätte den Platz finden müssen. Und man muss ja doch sagen, egal ob jetzt Scharun oder Ine Bau, so nenne ich sie jetzt mal der Einfachheit halber, das sind beides großartige Gebäude, die wollte keiner aufgeben. Das wäre schade gewesen.
Welche Entscheidungen mussten Sie denn noch treffen?
In erster Linie sowas wie Profil. Und da haben wir drüber gesprochen schon. Aber klar, es waren 10 Jahre vergangen. Und es war dann trotzdem ja noch nicht alles so, als wäre es immer zusammengeführt worden. Also so die endgültigen Festlegungen, die waren schon noch zu treffen.
Also das, was Sie vorhin auch mit Kleinarbeit, auch nicht ganz so auffällig fürs
Publikum. Kann man auch sagen, ist aber wichtig.
Frau Schneider-Kempf, ich habe mal die Schriftstellerin Judith Schalansky hier zu Gast gehabt. Die sagt zum Beispiel, das sei ihr Arbeitszimmer eigentlich, die Stabi an der Potsdamer Straße. Haben Sie sie auch schon ab und zu getroffen?
Ja. Frau Schalansky sehe ich, also im Moment natürlich nicht, aber weil unsere Lesesäle noch geschlossen sein müssen. Aber wenn ich dann in den Lesesaal gehe, in anderen Zeiten ging und Zukunft hoffentlich auch wieder gehen kann, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sie trifft.
Die Lesesäle, das ist ja was ganz Besonderes, oder der Lesesaal. Das ist ein riesiger Saal, wo an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, also so typisch sehr moderner Bau, die ganzen Schreibtische sind, Tische sind mit Leselampen und so. Ich finde immer, dass man da ein unglaublich konzentriertes Arbeitsgefühl hat, obwohl so viele Menschen an den Tischen sitzen. Aber wie viele Menschen sitzen eigentlich noch in den Lesesälen tatsächlich? Sind die noch voll?
Ja, die sind voll.
Also wenn nicht Corona ist und man sie betreten darf.
Ja, klar. Die sind voll, sowohl in der Potsdamer Straße als auch unter den Linden. Die spannende Frage ist natürlich, was machen die Benutzerinnen und Benutzer da? Die machen ganz andere Dinge als früher. Wie auch bei Frau Schalansky, Judith Schalansky, die arbeitet ja nicht mit unseren Büchern oder was auch immer, sondern sie nutzt es als Arbeitsplatz. Man kann auch sagen Lernort. Und da funktioniert sie großartig. Und insbesondere, wenn eine Architektur wie die von Hans Scharun genau diese Atmosphäre schafft, die Sie gerade beschrieben haben. Also viele Leute. Und trotzdem haben Sie so das Gefühl, ich kann hier ganz ruhig und konzentriert arbeiten.
Aber warum müssen die denn in die Bibliothek gehen? Ich meine, die könnten ja auch in der Uni irgendwelche Säle zur Verfügung stellen, wo das ist. Und die Inhalte könnte man bequem zu Hause digital irgendwie runterladen.
Ja, vollkommen richtig. Also erstens, die Unis haben es nicht. Das ist nun mal eine Feststellung, die zu treffen ist. Und auf der anderen Seite gibt es so eine Vorliebe dafür, eben nicht zu Hause mit der ganzen Ablenkung, die da möglich ist, zu arbeiten. Und das ist natürlich auch von Typ zu Typ verschieden.
Kommen wir mal wieder auf den Bestand eigentlich. Denn man kann sich ja auch, wenn man vielleicht dann was schreibt, doch nochmal so ein Buch aus dem Regal ziehen. Denn es gibt sowohl in der Staatsbibliothek unter den Linden als auch am Potsdamer Platz auch noch Freihandexemplare. Also wie man vielleicht die Stadtteilbibliothek kennt, wo Bücher im Regal stehen und man sie sich nehmen kann. Das weitaus Größere ist im Magazin, denn wo sollen diese unglaublich vielen Millionen von Büchern stehen? In den Regalen hätten sie gar keinen Platz. Das heißt also, man kann sich auch diese Bücher leihen. Wenn ich jetzt sage Freihand und Magazin, wie ist denn da das Verhältnis der Bücher eigentlich?
Da werden Sie jetzt erschrecken. Das sind deutlich unter 10%, die wir überhaupt in der Freihand haben, wie wir sagen. Und das werden weniger werden, die Prognose wage ich mal, weil die Bücher, das sind ja nun wirklich Bücher, die in den Lesesälen stehen, das sind Nachschlagewerke. Oder Werke, die ein bestimmtes Thema behandeln, so Grundlagenwerke, würde man sagen. Und die sind doch in großer Zahl in Bibliografien inzwischen online da. Sodass man, wenn man nach vorne guckt, sich auch einen Lesesaal mit deutlich weniger Büchern vorstellen kann.
Kann man sich eigentlich überhaupt eine Zeit, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen, eine Zeit ohne Bibliotheken vorstellen, weil alles digital ist und ich eigentlich an alles zu Hause rankomme?
Ja, da kommen wir jetzt wieder an den Punkt der Nutzung der Lesesäle. Mhm. Und da kann ich das nur noch mal betonen, dass diese Nutzung der Lesesäle ständig steigend ist.
Steigend?
Ja, auch noch weiter steigend. Mhm. Wir haben ja in der Staatsbibliothek im letzten Jahr, im November war es, glaube ich, die Gebühren abgeschafft. Und in dem Moment, wo wir das getan haben, ich habe immer gedacht, das kann ja nicht sein, das ist aber alles nicht so viel Geld. Aber trotzdem hatten wir wieder einen riesigen Lesesaal in der Potsdamer Straße, mehr oder weniger Full House.
Alle Plätze belegt. Ich habe mich bei diesem Digitalisieren überhaupt gefragt, Sie digitalisieren ja Ihren Bestand auch. Heißt das, es wird Buch für Buch, Seite für Seite eingescannt? Da blättert jemand die Seiten um, legt die immer auf den Scanner, läuft das so?
Ja, also unterschiedlich. Erstmal gibt es das Urheberrecht. Insofern dürfen wir nicht einfach wahllos irgendein Buch nehmen und das digitalisieren und dann auch noch ins Netz stellen. Aber wir haben natürlich angefangen zu digitalisieren, schon viele, viele Jahre, schwerpunktmäßig. Und zwar nach den Schwerpunkten der Bibliothek. Und da komme ich dann nochmal zur Musiksammlung zurück. So haben wir zum Beispiel sämtliche Handschriften von Johann Sebastian Bach digitalisiert mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und das ist dann frei im Netz zugänglich.
Denn das kann man sich ja auch, weil Sie gerade die Unterstützung erwähnen, das kann man sich ja gut vorstellen, wenn man eben noch Rechte klären muss und so weiter, dass da einiges an Geld erstmal aufgewendet werden muss für die Digitalisierung, oder?
Ja. Also wir haben zwar ein sehr gut ausgestattetes Digitalisierungszentrum mit 15 Geräten circa. Und da sind so ganz, ganz unterschiedliche dabei, weil Sie sagten eben, da wird dann umgeblättert. Nee, es gibt auch Geräte, die machen das selber. Da legt man natürlich dann nicht ein Buch aus dem 16. Jahrhundert drunter. Aber da gibt es schon viele Möglichkeiten der unterschiedlichen Digitalisierung.
Ich meine, es ist ja nicht damit getan, dass es dann irgendwie eingescannt im Netz ist. Man muss es ja dann auch finden. Also
richtig.
Verschlagworten.
Ja,
das hängt auch alles damit zusammen.
Ja, das ist die Katalogisierung der Digitalisate, die wirklich Voraussetzung dafür ist, dass es nachher finden.
Das ist ja ein schönes Wort, Digitalisate, das klingt ja irgendwie so wie, also ich habe was destilliert, ein Destillat oder so.
Vielleicht.
Haben Sie mit all diesen Aufgaben zu tun, die wir jetzt angerissen haben?
Also nur, was heißt nur, auf der strategischen Ebene. Das ist klar. Und ich gucke mir, also wenn dann eine besondere Situation vorliegt, an. Ich habe mir zum Beispiel angeguckt, ein paar Stunden lang, wie die Humboldt-Tagebücher digitalisiert werden. Und das war so spannend, weil Humboldt so mit so, heute würde man sagen, so mit Post-it-Zettelchen gearbeitet hat. Er hat öfter mal was reingeklebt. Dann stand es auf der einen Seite, stand was auf der anderen Seite. Und es war dann schon anspruchsvoll, das zu digitalisieren.
Da haben Sie die Seiten auch mal sehen können.
Genau.
Mhm. Wir hatten hier auch mal das Buch von Andrea Wolf vorgestellt, die Humboldts Tagebuch, genau, also als Graphic Novel. Ich glaube, die hat auch in der Staatsbibliothek sich die ganze Sache angeschaut, oder?
Ja, Andrea Wolf gehört zu den wenigen, die die Tagebücher tatsächlich auch in Händen hatten. Und sie hat eben auch als Voraussetzung für die Graphic Novel einiges bekommen. Ja, das sind dann auch wieder Digitalisate. Und sie hat dafür auch so ein bisschen, ich sag mal, den Geist oder die Aura dieser Bücher wahrnehmen können.
Barbara Schneider-Kempf, noch einige Minuten hier zu Gast, leitet seit 16 Jahren die Berliner Staatsbibliothek mit über 700 Mitarbeitern und 2 Präsenzstandorten unter den Linden, wo jetzt demnächst die Beethoven-Ausstellung hoffentlich wieder eröffnet wird, und eben am der Potsdamer Straße, der bekannte Scharunbau. Wenn man Sie so reden hört, Sie klingen nicht, als ob Sie irgendwann ans Aufhören denken. Das Ruhestand noch in weiter Ferne für Sie?
Nee, so kann man es wirklich nicht sagen. In etwa in einem Jahr.
Oh, das ist ja schneller, als ich jetzt erwartet hätte. Also, weil Sie klingen noch so nach so vielen Plänen und begeistert von Büchern. Ich habe gelesen, dass Sie seit einem Jahr Vorsitzende des Vorstands der Freunde der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten sind. Ja. Wird das Ihr nächstes Betätigungsfeld?
Ja, beziehungsweise ist es schon, natürlich, da ich das seit einem Jahr mache, im Moment auch etwas ausgebremst. Aber das ist, das ist eine große Freude, ein großes Glück, weil ich da so viel von dem mitnehmen kann in dieses Ehrenamt, was mich in den letzten Jahren beschäftigt hat.
Was können Sie da mitnehmen? Die Bücher ja nicht.
Nein, die Bücher nicht, aber wenn Sie so wollen, die preußischen Könige oder dann der Kaiser, die waren für die Bibliothek, die waren die Herren, muss man ja dann doch, ich sage das immer nicht gern, weil man muss es jetzt sagen, die Herren der Bibliothek und der Schlösser. Da ist ja eine Verbindung. Und wir haben auch vor 3 Jahren, war das glaube ich, zusammen mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eine sehr schöne Erwerbung getätigt, und zwar die sogenannte Prinzessinnenbibliothek, so haben wir die genannt. Das sind die Bibliotheken gewesen, vereinigt der Mutter Friedrichs des Großen, seiner Schwester Ulrike, Königin von Schweden, und der Nichte, Äbtissin in Quedlinburg. Und diese Bibliothek ist uns angeboten worden, und die haben wir zusammen mit Schlösser und Gärten gekauft. Und da war die Verbindung nun so eng, wie sie enger nicht sein kann.
Eine enge Verbindung im Leben von meinem Gast, von Barbara Schneider-Kempf. Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Gerne.